1. Mose 46. Wir werden nicht alles lesen, aber doch einige Abschnitte. 1. Mose 46. Israel, das ist also Jakob, Israel, zog hin mit allem, was er hatte. Und als er nach Beersheba kam, brachte er Opfer dar dem Gott seines Vaters Isaak. Wenn man in Beersheba ist, erinnert man sich leider oft nicht an diese Begebenheit. Warum hat Jakob in Beersheba Opfer dargebracht und gleich mehrere? Für ihn war es ganz arg, ja, wie soll ich das sagen, das war für ihn ein Schritt, den wollte er nicht tun. Aus Beersheba raus, da hat er nimmer schlafen können. Ist das jetzt wirklich richtig? Und werden wir nachher darüber sprechen, warum dieser Weg von Beersheba ihm so schwer fiel. Und Gott sprach zu ihm des Nachts in einer Offenbarung, Jakob, Jakob. Er sprach, hier bin ich. Und Gott sprach, ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn daselbst will ich dich zum großen Volk machen. Ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen und will dich auch wieder heraufführen, und Josef soll dir mit seinen Händen die Augen zudrücken. Da machte sich Jakob auf von Beersheba, und die Söhne Israels hoben Jakob, ihren Vater, mit ihren Kindern und Frauen auf die Wagen, die der Pharao gesandt hatte, um ihn zu holen, und nahmen ihr Vieh und ihre Habe, die sie im Land Kanaan erworben hatten, und kamen so nach Ägypten, Jakob und sein ganzes Geschlecht mit ihm. Seine Söhne und seine Enkel, seine Töchter und seine Enkelinnen und seine ganze Nachkommenschaft brachte er mit sich nach Ägypten. Und dann werden sie alle namentlich aufgezählt, und wenn sie am Ende schauen, wie viel waren's? Zufällig genau 70. 26, Vers 26. Alle Seelen, die mit Jakob nach Ägypten kamen, seine Nachkommen ausgenommen, die Frauen seiner Söhne, sind alle zusammen 66 Seelen. Und dann kommen noch die Söhne Josefs, die in Ägypten geboren sind, waren 2 Seelen, sodass alle Seelen des Hauses Jakobs, die nach Ägypten kamen, waren 70. Also inklusive derer 4, die schon in Ägypten leben, war 70. Und 70 ist dann immer die Vollzahl, die wir dann bei den 70 Ältesten haben, bei Mose und so weiter, ein Bild für die große Gesamtzahl des Volkes Gottes. Jetzt lesen wir weiter, Vers 28. Und Jakob sandte Juda vor sich her zu Josef. Der Juda hat jetzt die Rolle des Erstgeborenen übernommen. Ist ja schon interessant, wie später auch der Stamm Juda bis hin zum heutigen Wort der Juden eine ganz besondere Bedeutung hat. Ruben hat seine Bedeutung verloren gehabt. Sandte Juda vor sich her zu Josef, dass dieser ihm Goshen anwiese. Als sie in das Land Goshen kamen, spannte Josef seinen Wagen an und zog hinauf seinem Vater Israel entgegen nach Goshen. Bei mir heißt es immer Goshen. Das ist mir so schwäbisches Wort. Ich habe die revidierte Text, weil ich daheim arbeite ich immer nach der anderen Bibel das aus. Aber das geht wie mit der Rechtschreibreform, man gewöhnt sich dann doch dran. Und als er ihn sah, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinem Hals. Da sprach Israel zu Josef, ich will nun gerne sterben, nachdem ich dein Angesicht gesehen habe, dass du noch lebst. Josef sprach zu seinen Brüdern und zu seines Vaters Haus, ich will hinaufziehen und dem Pharao ansagen und zu ihm sprechen, meine Brüder und meines Vaters Haus sind zu mir gekommen aus dem Land Kanaan und sind Viehhirten, denn es sind Leute, die Vieh haben, ihr Kleinvieh und Großvieh und alles, was sie haben, haben sie mitgebracht. Wenn euch nun der Pharao wird rufen und sagen, was ist euer Gewerbe, so sollt ihr sagen, deine Knechte sind Leute, die Vieh haben, von unserer Jugend an bis jetzt, wir und unsere Väter, damit ihr wohnen dürft im Lande Goshen, denn alle Viehhirten sind den Ägyptern ein Gräuel. Ja, auch wenn es viel ist, aber die Josefs Geschichte ist auch vielleicht jetzt doch, um es abzuschließen. Da kam Josef und sagte es dem Pharao an und sprach, mein Vater und meine Brüder, ihr Kleinvieh und Großvieh und alles, was sie haben, sind gekommen aus dem Lande Kanaan und siehe, sie sind im Lande Goshen. Und er nahm von allen seinen Brüdern 5 und stellte sie vor den Pharao. Da sprach der Pharao zu seinen Brüdern, was ist euer Gewerbe? Sie antworteten, deine Knechte sind Viehhirten, wir und unsere Väter. dass die Bibel immer wiederholt, ist ja für den, der Erzählungen liebt, ganz wunderbar. Und das prägt sich da richtig ein, wie der schon vorher das sieht und wie sich das erfüllt. Und deswegen kann man noch ein ganzes Stück dazu nehmen. Dann sagten weiter zum Pharao, wir sind gekommen, bei euch zu wohnen im Lande, denn deine Knechte haben nicht Weide für ihr Vieh. So hart drückt die Hungersnot das Land Kanaan. So lass doch nun deine Knechte im Land Goschen wohnen. Der Pharao sprach zu Josef, es ist dein Vater und es sind deine Brüder, die zu dir gekommen sind. Das Land Ägypten steht dir offen, lass sie am besten Ort des Landes wohnen, lass sie im Land Goschen wohnen. Und wenn du weißt, dass Leute unter ihnen sind, die tüchtig sind, so setze sie über mein Vieh. Josef brachte auch seinen Vater Jakob hinein und stellte ihn vor den Pharao und Jakob segnete den Pharao. Der Pharao aber fragte Jakob, wie alt bist du? Jakob sprach zum Pharao, die Zeit meiner Wanderschaft ist 130 Jahre. Ist ganz arg schön, hat Bach, glaube ich, in einer Ratswahlkantate mal aufgenommen. Die Zeit meiner Wanderschaft ist 130 Jahre. Wenig und böse ist die Zeit meines Lebens und reicht nicht heran an die Zeit meiner Väter in ihrer Wanderschaft. Und Jakob segnete den Pharao und ging hinaus von ihm. Aber Josef ließ seinen Vater und seine Brüder in Ägyptenland wohnen und gab ihnen Besitz am besten Ort des Landes im Lande Ramses, wie der Pharao geboten hatte. Und er versorgte seinen Vater und seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters mit Brot an jeden nach der Zahl seiner Kinder. Das andere können wir jetzt mal überspringen, die verkaufte Habe. Ich wollte noch Vers 27, Kapitel 47. So wohnte Israel in Ägypten im Lande Goschen und sie hatten es inne und wuchsen und mehrten sich sehr. Und Jakob lebte 17 Jahre in Ägypten, das sein ganzes Alter wurde 147 Jahre. Als nun die Zeit herbeikam, dass Israel sterben sollte, rief er seinen Sohn Josef und sprach zu ihm, habe ich Gnade vor dir gefunden, so lege deine Hand unter meine Hüfte, dass du die Liebe und Treue an mir tust und begrabest mich nicht in Ägypten, sondern ich will liegen bei meinen Vätern und du sollst mich aus Ägypten führen und in ihrem Grab begraben. Er sprach, ich will tun, wie du gesagt hast. Er aber sprach, so schwöre mir, und er schwor ihm. Da neigte sich Israel anbetend über das Kopfende des Bettes hin. Muss irgendeine Praxis gewesen sein, einer Bekräftigung im Angesicht Gottes, ich habe nimmermehr hier drüber studieren können, sind ja auch nicht so wichtige Dinge, sondern ich kann aus diesem ganzen Abschnitt jetzt nur ein paar Dinge rausgreifen. Ich denke, wir fahren immer besser, wir nehmen nur ein paar Dinge, man kann anders mal anderes entdecken und Sie würden ja, wenn wir jetzt ein Gespräch hätten, auch viele Dinge noch herausgreifen können. Fangen wir nochmal da an, warum fällt es dem Jakob so schwer, nach Ägypten zu ziehen? Sie erinnern sich, dass später auf der Wüstenwanderung des Volkes Israel immer wieder Ägypten gelockt hat. Lasst uns doch nach Ägypten gehen, da haben wir die Fleischtöpfe, da hatten wir genug zu essen. Ägypten muss einen Glanz ausgeübt haben. Das ist ja der Hintergrund, warum wir in dieser Reise das planen, Ägypten anzusehen. Das ist die ganze Bedrohung Israels gewesen. In der ganzen alttestamentlichen Zeit, Ägypten, das Kulturvolk, diese Schätze, damals eine irrsinnige Technik entwickelt. Amerika heute ist direkt dagegen. War so der Traum, dieses Land im Orient, das im Grunde alles beherrscht hat. Die bibeltreuen Ausleger zur Stille, die können auch uns genau sagen, in welche Zeiten man das in der ägyptischen Geschichte datieren kann. Ich möchte das jetzt gar nicht tun. Helmut Frey hat in seinem Kommentar sehr viel dran getan, weil er sagt, es ist genau sogar in den Kleinigkeiten zu sehen, wo der Regierungssitz von Theben nach Ramses verlegt wurde, ins Nildelta und so weiter. Da war ja gerade Bezug von Ramses und so weiter. Und sagt, es ist auch ganz deutlich an der Figur Josefs und man kann das ist die Zeit nach den Hyksos und so weiter. Aber ich will auf diese Forschungsfrage gar nicht eingehen. Ich bin davon überzeugt, dass wir einen absolut historischen, glaubwürdigen Bericht vor uns haben. Und es gibt keinen Grund, auch nur irgendetwas aus dieser ganzen Sache zu bezweifeln. Es gibt auch keinen ernsthaften Einwand, außer dass eine grundsätzlich die Bibel nicht für vertrauenswürdig nimmt. Sondern jetzt ist uns interessant, warum der Josef nicht in dieses verlockende Ägypten will. Der Jakob will nicht in dieses verlockende Ägypten. Warum? Wie? Ja? Ja? Und weil er um die Segensspur von Kanaan weiß. Sie müssen doch denken, der Jakob kam doch aus dem Zweistromland, wo er seine Frauen gefunden hat, wie er über den Jabokfluss ging, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, wie er seinem Bruder Esau entgegenging. Und Jakob hat ja ungemein viel erlebt, Gott hat sich ihm doch offenbart. In Bethel, mit der Himmelsleiter. Dieses Land will ich dir doch geben. Ich will mit dir sein, dich behüten. Und ich finde, das ist für Sie ein ganz wichtiger Punkt in Ihrem Glauben. Wie kann man Gottes Führung verstehen? Es ist eine ganz große Hilfe, dass Gott uns seine Führung klar macht. Und ich kann viel einfach aus dem Wort Gottes wissen. Aber es wird schwierig, wenn Gott mit uns ganz besondere Wege geht. Und jetzt ist doch wunderbar, wie Gott dem Jakob hilft. Er lebt seine Angst durch, ist das richtig? Nicht die Wagen, die der Pharao geschickt hat, die sind kein Beweis. Fallen Sie bitte nie auf äußere materielle Reize rein. Das ist nicht von Gott. Dass sein Sohn dort ist, das wäre emotionale Bindung. Das kann auch noch nicht sein. Schickt Gott mich wirklich? Ich muss in der Führung Gottes Klarheit haben. Und es ist für uns ganz wichtig, dass Gott diesen Jakob anspricht und ihm diese Weisung gibt. Gott sprach zu Jakob des Nachts in einer Offenbarung, Jakob, Jakob. Ich finde immer wieder die Traumrede Gottes nicht sehr hilfreich. Also manchmal haben wir so verrückte Träume, ich weiß nicht, ob das bloß bei mir so ist, dass ich immer wieder froh bin, dass Gott verlässlich redet. Ich darf Ihnen sagen, in der Apostelgeschichte gibt es ein Kennzeichen, das die Apostel immer wieder angewandt haben, dass man sich im Bruder- oder im Schwesterkreis berät. Und wenn man da eins wird, dann ist es von Gott. Und der Gebet ist ja für unsere Gremien, in denen wir sind, ganz wichtig, dass nicht das demokratische Mehrheitsrecht gilt, sondern die Einmütigkeit. Es muss nicht unbedingt eine Einstimmigkeit sein, das heißt, es kann sich auch einer enthalten. Aber man sollte wenigstens keine Gegenstimme haben, da wo man weiß, wir wollen uns alle vor Gott öffnen, wir wollen uns prüfen und wir wollen übereinkommen. Was sollen wir tun? Das ist in Missionsaufgaben wichtig, das ist auch in Gemeindeplanungsfragen wichtig. Sollen wir sowas anpacken? Und wenn keine Einmütigkeit da ist, dann ist es nicht von Gott. In der Apostelgeschichte wunderbar zu beobachten, wie die großen Entscheidungen zur Missionierung beim Paulus auf Missionsreisen in Antiochien erwogen wurden. Da heißt, und sie kamen überein und sagten und legten die Hände auf sie, da fiel der Geist Gottes auf sie und so weiter. Diese Einmütigkeit im Rat ist wichtig da, wo man die gleiche Glaubensgemeinschaft an Jesus hat. Gott kann natürlich auch durch Träume reden, das bestreite ich gar nicht. Ich sage nur, es ist schwieriger dann zu deuten, ob es von Gott kommt oder von meiner wirren Fantasie. Darum setze ich sehr viel auf diese in der Apostelgeschichte immer wieder sichtbare Einmütigkeit der Gemeinde. Aber ich muss wissen, was will Gott? Und Sie müssen aufpassen, dass Sie sich nicht auf Ihre Gefühle verlassen. Das kann ich gar nicht so bestätigen, wenn jemand sagt, ich habe den Eindruck, Gott will das. Seien Sie vorsichtig. Schon oft ist man da auf vielen falschen Wegen gegangen, sondern Gott redet zu uns, er gibt uns Gewissheit und es ist schön, dass wir auch etwa die Entsendungen unserer jungen Leute so tun, dass wir es aus der Gemeinde heraus tun, dass da einige das auch nochmal sagen. Wir senden nicht, denn die Krisen kommen dann. Ist das wirklich von Gott? Und Gott sprach zu Jakob ganz eindeutig, fürchte dich nicht, hinabzuziehen, denn ich will in dieser Zeit an dir handeln. Das ist ja jetzt wichtig, weil wir als Christen immer wieder Schwierigkeiten haben, wie leben wir als gläubige Jesusjünger in einer gottlosen Welt. Denn die Welt ist gottlos. Und in Ägypten kann es sogar so werden, dass, ich habe schon Leute gehört, und sagen, sie gehen gar nicht gern nach Ägypten, da sei so arg viel mit diesen Isis- und Osiris-Kulten und diesen ganzen Dämonen. Ja, natürlich. Da hat Gott sein Volk zubereitet. Es ist anders als in Israel. Es ist eine unheimliche Welt. New Age ist direkt dagegen, als was ägyptische Religion war. Es sind nicht bloß eine Sonnenverehrung und so weiter, wie Sonnenfreunde das tun. Nein, nein, das ist eine ganz massive Geisterwelt, die da angebetet und verehrt wurde. Und da wird es einem bang, kann ich denn da in so eine Welt hineingehen? Der Jakob sagt, was wird aus meinen Enkeln? Und es ist schon schwer, wenn man heute sagt, wie wird das einmal sein, wird die kommende Generation noch in den Spuren des Wortes Gottes leben. Wie leben Christen in der Welt? Und deshalb kann ich nur sagen, ja, wir gehen diesen Weg, wenn der Herr uns sendet. Und so wie sie ihren Platz wahrnehmen, und den will ich auch so verstehen, dass sie all ihre Plätze und Aufgaben in dieser Welt, in dieser Gesellschaft wahrnehmen im Auftrag Gottes. Ich will für ihn dort sein, weil Gott mich dort hingestellt hat, weil das sein Aufgabenfeld ist. Und da will Gott an mir handeln. Also wir gehen in diese Welt hinein, und jetzt muss das ganz klar sein, nicht weil uns der Reichtum unserer Welt lockt, wenn sie ihren Beruf nur erklimmen wegen des Geldes oder wegen des Ruhmes, dann würde ich sie warnen. Aber sie sagen, ich möchte dort für Gott wirken, an meinem Platz, nicht mit Predigen, sondern ich möchte an diesem Platz einfach als ein Mensch leben, der auch das annimmt. Gott hat mir einen Leib gegeben, einen Verstand, ich darf mit den Gaben, die er mir gegeben hat, wirken, und dann warte ich mal, was will Gott an diesem Platze mit mir tun? Ich habe den Eindruck, dass hier in den evangelischen Gemeinden eine große Unsicherheit ist. Viele verstehen das nicht und sagen, ja, ich fühle mich irgendwo falsch an den Platz gestellt. Gott hat uns geführt, das wissen Sie aus Ihrer Lebensführung auch, dürfen Sie sich drunter stellen und sagen, ich bin mal so geführt worden, das hat sich bei mir so ergeben, meine Berufswahl und so weiter. Ich will, dass ich wie Jakob in Ägypten meinen Platz wahrnehmen kann in der Welt. Aber ich will mich nicht locken lassen von dem, was diese Welt bietet. Ich war sehr beeindruckt, wie in der letzten Woche ich den Heilsame-Film gesehen habe, im Fernsehen. Manche haben ihn gesehen, der war so bodengut und hat mich tief beeindruckt, wie klar auch die Position dieser Heilsame-Leute ist. Die haben Regeln, dass ich fast denke, die wären für viele von uns eine Richtlinie. Das und das machen wir nicht. Und da beteiligen wir uns. Und die haben nicht das spöttisch gebracht, sondern eine ungeheuren Klarheit. Ein Christ verpflichtet sich einfach zu einem ethischen Standard, wo er heute in der Welt ganz bewusst sagt, da mache ich nicht mit. Wo es um Sünde geht und wo es um schmutzige Dinge geht, und da will ich nicht dabei sein. Wir wollen uns von dieser Welt nicht ködern lassen und nicht beeinflussen lassen. Wir haben ja in der Bibel immer wieder dieses Beispiel, dass Christen auch in einer gottlosen Welt ihren Platz einnehmen. Den Daniel haben wir in der babylonischen Welt. Wir haben den Obadja als Hofmeister, also als Minister am Hofe von der Isabel und von Ahab in Nordisrael, wo also wirklich der Götzenkult triumphiert hat. Und offenbar haben diese Leute es immer wieder fertiggebracht, Gott allein zu dienen und ihm gehorsam zu sein. Und ich kenne die ganzen Probleme, dass man sagt, da steht man in einem Spannungsfeld. Macht nichts aus. Der Herr wird sie leiten. Und ich freue mich auch, dass das immer wieder gelingt. In Sri Lanka habe ich einen Mann kennengelernt, wo sie mich hingebracht haben, im Außenministerium, wo alle mit kugelsicheren Westen davor sind. Sri Lanka ist so ein gefährliches Land, wo eigentlich bloß Buddhisten was werden können. Und da waren die Staatssekretäre rumgeflitzt, ich weiß gar nicht, was die Position dieses Mannes war, war ein führender Christ in Ceylon, in einer buddhistischen Gesellschaft, hat es fertig gebracht, ohne seinen Glauben zu verleugnen. Kurt Gerstein, kennen Sie noch, in der SS? Der so viel Blausäure vernichtet hat. Das ist das extremste Beispiel. Das war ein Mann, der mit dem Hermann Ehlers aus der Schülerbibelkreis kam, Kurt Gerstein, heißt sogar Gemeindehäuser nach ihm. Weil Kurt Gerstein so ungeheuer viel im Widerstand gemacht hat. Er ist vielleicht aus einem gewissen Begeisterungssturm hinein, aber sofort, wie er gemerkt hat, das geht gegen meinen Glauben, hat er alle Kraft nur dagegen getan und nur Archive gesammelt und Dokumentationen erstellt und so viel wie möglich von diesen Dingen vernichtet, wo da in den KZs gemacht wurde und so. Das ist vielleicht das schwierigste Vorbild. Nur sage ich immer wieder, es gibt einfach mutige Leute, die ihrem Herrn dienen, selbst in den schwierigsten Verhältnissen. Ich könnte das nimmer. Und seien Sie froh, dass Sie nicht in solche Spannungsverhältnisse hineingeführt werden, aber eine mutmachende Sache, dass man Gott dienen kann an seinem Platz, wenn selbst ein Jakob nach Ägypten geführt wird. Und das, was dann dazugehört, das ist mir wichtig, und deshalb gehen wir jetzt gleich auf den Schluss vom Kapitel 47, Vers 27. Der letzte Wunsch von Jakob war, dass er dann nicht in Ägypten begraben wird. Mir ist es so wurscht, wo ich begraben bin. Man kann das ja immer auch, wenn man lebt, relativ leicht sagen. Mit unserem Körper ist das ja nicht so wichtig, wenn ich nur bei Jesus geborgen bin. Aber für den Jakob wo noch gar keine Ewigkeitshoffnung klar ausgesprochen war, war das doch wichtig. Ich will wieder zurück ins verheißene Land. Und da bekommt es eine ganz große Symbolkraft, dass er in Ägypten kein Stück Land wollte, auch kein Graberwerb. Ich möchte nicht mit Ägypten mich verbinden. Also Christen behalten auch immer, das will ich mal so dran aufhängen, eine Distanz zu der Welt, in die uns Gott gesandt hat. Wir wollen in der Welt leben, wir wollen unsere Aufgaben erfüllen, aber wir wissen, dass diese Heimat nicht hier liegt, sondern unsere Heimat ist im Land Kanaan, in der himmlischen Heimat. In der Bibel gibt es da immer ein schönes Wort dafür, dass wir Pilger sein sollten. Die Pilger, die unterwegs sind, die legen sich mal wo schlafen, aber wir sind unterwegs. Das herrliche Lied vom Gerhard Terstegen, kommt Kinder, lasst uns gehen. Die Melodie jetzt leider so ein bisschen verändert, darum singt man es nicht mehr. Ein wunderbares Lied. Man muss wie Pilger wandeln. Man darf sich, wer will, der tragt sich tot, oder wie heißt das? Also mit seinen Gütern, dass man in der Welt viel zu viel sammelt. Wir wollen frei bleiben, damit wir unseren Weg fröhlich gehen können auf die himmlische Heimat zu. Und jetzt merken Sie, wie der Jakob uns hier ein tolles Vorbild ist. Dieser Materialismus, dieser irrsinnige Reichtum, der sich bei uns findet, und ich behaupte, dass er sich durch unsere ganze Gesellschaft zieht, bis hin selbst in die Sozialsachen. Ich will mehr nicht sagen. Ich habe nur den Eindruck, für das alles, was an Versuchen gemacht wird, hat es noch nie sowas gegeben in einer materiellen Fülle. Aber Menschen haben verloren das Wissen, was ihr Leben reich macht. Und das ist bei uns selber so eine Gefahr, dass man die Verbindung mit Gott verloren hat. Dabei stehen wir doch alle vor den Toren der Ewigkeit. Am nächsten Montag haben wir die Beisetzung vom Herrn Däubler, der noch so oft da vorne saß auf dem Stuhl. Das ist alles so, das ist doch vor wenigen Wochen oder was war das, wo wir uns so, doch vielleicht ein paar Monate her und so, das ist doch alles so, so nah liegt es doch dabei, und man macht sich das überhaupt nicht bewusst, dass das Sicherste meines Lebens ist, dass mein Leben zu Ende geht und Staub und Asche ist, wenn die da exhumieren in Jugoslawien. Das ist doch meine Existenz. Wo habe ich einen Schatz im Himmel? Und das ist doch das Allerwichtigste, dass ich dieses himmlische Ziel nicht verliere. Und deshalb gucken wir uns ein paar Stellen zu diesem Thema an, und das hat einen biblischen Gesamtzusammenhang. 1. Petrus 1. Der erste Petrusbrief ist ziemlich hinten bei den Briefen, nach den Paulusbriefen, so ist das geordnet. 1. Petrus 1. Fängt gleich an, ihr seid die auserwählten Fremdlinge. Ihr gehört gar nicht in diese Welt. Das ganze Kapitel ist von der Wanderschaft in die himmlische Heimat so beschrieben. Nachdem hat ja dann der Bunyan seine Pilgerreise auch immer wieder geschrieben, diese Wanderschaft zur großen Ewigkeit hin. Eine andere Stelle, die können Sie alle auswendig. Unser Wandel ist im Himmel. Von dort her erwarten wir die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Wo steht das? Sehr gut, Philipper 3, Vers 20. Das ist immer gut, wenn man sich sowas einprägt. Die Losungen morgens sind am besten zum immer wieder repetieren, wo er dann sagt, unser Wandel ist im Himmel. Philipper 3, Vers 20, ich habe es noch nicht ergriffen. Und sagt, das ist so schlimm, wenn Leute nur für ihren Bauch leben. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, von woher wir auch erwarten den Heiland Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwesen wird. Das Wort sagen wir immer bei den Bestattungen. Gleich werde seinem verherrlichten Leibe. Habt doch in eurem Leben diese Sehnsucht. Sagt das doch auch bei den Schwerkranken. Unsere Frau Figur, der geht's ja einigermaßen besser mit ihren 97 Jahren. Ja, vorher schon die Frau Vogler als Frau Figur begrüße. Interessant, was unser Kopf macht, weil die Frau Figur war, bevor ich herkam, das ist ja schon Eiszeit gewesen, war die hier Mesnerin, die Frau Figur. Und ist jetzt 97 Jahren im Heim gefallen, hat so einen schwierigen Knochenbruch, aber der hat die Frau Sommer vom Café Sommer mit 97 Jahren, die im Bett daneben liegt. Und wenn man so einfach zu Menschen kommt, die direkt ja sagen, ich möchte heimgehen, ist doch was Großes, dieses Ziel immer wieder wichtig zu machen. Wir gehen nicht zum Tod zu, sondern um Jesus zu sehen, um den neuen Leib zu bekommen, den verherrlichten Leib. Im Hebräerbrief, in der Wolke der Zeugen, Hebräer 11, Wir schlagen es jetzt nicht auf, Vers 8 bis 10 und 13 bis 16. Da wird das gerade beim Abraham genannt, dass die immer warteten auf die Stadt, die himmlische Stadt, der sind sie entgegengewandt. Ihr ganzes Leben hat als wichtigstes Datum nicht der Ruhestand. Das war die Frage, ob es so schön ist, behaupte ich immer. Jetzt habe ich meine Zweifel. So schön, Günther. Gut, aber das Herrliche ist, dass ich der himmlischen Heimat zuwandere. Die Lasten des Alters sind doch sehr, sehr schwer. So, unser Platz in der Welt. Und jetzt ist noch wichtig, wir lassen uns von Gott senden, aber bitte nur, wo Gott uns hinstellt. Und wir wissen es dann aus der weiteren Geschichte, dass Gott sein Volk aus Ägypten ganz bewusst rausgeholt hat. Und er hat gesagt, ja, jetzt geht er nach Kanaan. Und viele bewegt das ja heute immer wieder. Wo ist unser Platz in dieser Volkskirche, die doch auch sehr viel schreckliche Verwirrung in sich trägt? Ich fürchte immer noch, dass was wir im Moment erleben mit der ganzen Frage, man will es immer gar nicht aussprechen, Segnung homosexueller Paare an, das ist sicher nur der Anfang von ganz schrecklichen Dingen. Ich glaube, am allerschlimmsten wird werden, wenn diese Religionsvermischung weitergeht. Diese widerchristliche Sache. Ich war zu einem Dienst im Herrenberg und da hat man auch gesprochen über das. War ich ein Missionsdienst und dann haben die Leute gesagt, hier in diesem Raum hat man gesagt, Jesus ist genau das Gleiche, was der Allah ist und der Buddha. Und wenn man das so sich vorstellt, was das für Verwirrung ist, was da Menschen das Heil geklaut wird, und das ist so schlimm, und wir müssen immer wieder aufpassen, Gott wird die Stunde sagen, wo er will, dass wir uns deutlich trennen von diesem widerchristlichen Geist. Solange, sage ich immer, ich möchte nicht wegen des Geldes in der Kirche sein. Der Gehalt ist schön, Studienratsgehalt. Aber dass wir aufpassen, was ist das, was mich bindet? Können wir unverhindert das tun? Wir können an manchen Stellen unsere Kritik noch sagen und wir können aus ihr nicht viel umdrehen, aber solange das in Freiheit geschehen kann, aber wenn mir verboten würde, dass ich zum Beispiel nimmer vom Gericht Gottes reden darf oder ich darf nimmer sagen, dass Menschen verloren gehen, wenn Sie das nochmal sagen, müssen wir Ihnen die Lizenz entziehen, da könnte ich nimmer in der Kirche bleiben. Wenn wieder biblische Dinge von mir verlangt würden. Das andere würde ich noch nicht zum Anlass nehmen. Das meine ich, wie das Volk Israel seinen Platz gehabt hat. In Ägypten war eine schwierige Zeit. Auch eine Zeit, wo die Feindschaft gegen das Volk Israel hochschlug. Das macht gar nichts aus. Es war immer in der Geschichte der Kirche so, dass diese Strömungen gingen, dass diese Sachen waren. Es steht ja in der Offenbarung ganz deutlich, dass am Ende der Zeit, wenn der Antichrist kommt, hier einige Bedrohung kommt und dass die Gemeinde Jesu in den Untergrund geht. Da wird der Herr wissen, wann das kommt. Bloß, dass wir sagen, es gibt ganz klare Punkte. Ich will auch dem es nicht verwehren, der sagt, ich kann nicht mehr und ich kann diese Mitgliedschaft nicht tun. Ich will das auch nie jemand als etwas Falsches sagen. Da muss jeder die Führung seines Herrn wissen. Es ist ja auch das immer eine Not, wie sich die Christen zerspalten in unzähligen Gruppen und dann oft vom Regen in die Traufe kommen, weil sie noch mehr der Menschenherrschaft unterliegen und so weiter. Wenn wir denken, wie einst die Templer im letzten Jahrhundert mit Johannes Seitz in Israel als ganz extreme Bibelgruppe begonnen haben und heute leugnen sie die Dreieinigkeit nach 100 Jahren. Das geht auch unheimlich schnell in diesen Gruppen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Deshalb sage ich, und wir wollen also die Aussagen auch nicht überdehnen, Gott stellt uns auch in eine gottlose Umgebung hinein. Das macht gar nichts aus. Ich habe immer entdeckt, auch wenn Sie in einer schwierigen Gemeinde sind, fangen Sie einen Bibelkreis an, sammeln Sie Gleichgesunde und Sie werden merken, welchen Dienst Sie dort tun können. Das hat mich immer wieder fasziniert. Ich will dazu Mut machen. Ich würde auch Mut machen, heute Kindergruppen zu beginnen und so, auch wo sie außerhalb leben. Ich würde immer meinen, das noch zu nützen. Und ich verstehe auch meine Platzanweisung und meine Führung so, dass ich dort wirken will und mich deshalb nicht dran aufhalte, dass um mich her viel Gottlosigkeit ist. Es gibt auch in mir viel Gottlosigkeit. Ich will dem Herrn dienen, solange er mir diesen Auftrag gibt. Und ich würde meinen, dass auch Ihr Auftrag da ist. Ich will mich nicht binden an die Reichtümer Ägyptens und an das Glück und ich will die Heimat nicht verlieren. Und deshalb ist interessant, dass Israel sich auch an der Grenze angesiedelt hat. Wenn Sie die Karte ansehen, ist das Land Goshen genau das Grenzland nach Kanaan. Rein taktisch gesehen war es von den Ägyptern sogar ein Problem, ob sie diese Kananäer dort überhaupt haben wollen. Sie haben dort gesiedelt und hatten immer den Blick nach Kanaan nicht verlieren dürfen. Das war wichtig. Also, mein Dienst in der Welt heute darf den Blick in die Ewigkeit nicht verbauen. Wenn Sie so in der Welt sesshaft werden, dass Sie darüber vergessen, dass die Heimat woanders ist, dann wird's kritisch. Und jetzt kommt's noch zu dieser Begegnung mit Pharao, die ist mir auch noch wichtig, weil es deutlich zum Ausdruck bringt, wie Christen in einer fremden Umgebung sich zurechtfinden. Es ist immer wieder eine Art, dass man sich so überheblich dort niederlässt und sagt, bei jeder Gelegenheit, ich bin ja nicht so wie die anderen um mich her. Sie finden diese Töne gar nicht. Das ist nicht dieses arrogante Herabsehen auf die anderen, ich bin ja Eigentum Gottes. Passen Sie bitte auf, das wirkt auch oft sehr falsch, wenn wir es vor Nichtchristen sagen. Dieses Rühmen unserer unmittelbaren Nähe zu Gott. Reden Sie lieber zu den anderen Menschen, wie sie täglich viel falsch machen und wie in ihnen viel Böses wohnt. Das kommt viel besser an als das andere. Aber interessant ist ja auch, dass Pharao von dem Jakob respektiert wird. Der Jakob geht auch nicht zum Pharao und sagt, du bist ein Götzenanbeter. Verstehen Sie? Sie müssen auch aufpassen, dass das Zeugnis, das wir geben wollen, ein Zeugnis ist, wo man nicht mit der Tür ins Haus fällt irgendwo. Sie verstehen, das ist ja, er respektiert weltliche Ordnung. Er respektiert auch diese Gottlosigkeit, ein Stück weit. Wenn nicht das ist, was er mit bejaht, er lebt in Ägypten, geht zum Pharao und er segnet ihn, den gottlosen Pharao. Das heißt, von uns soll auch eine Segenswirkung ausgehen. Ich freue mich immer, wenn in einem Haus, auch wenn lauter gottlose Leute drin sind und so, noch ein Beter wohnt, weil ich glaube, da geht eine Segenskraft Gottes aus. Und die Leute haben etwas Teil, das ersetzt nicht eine Bekehrung, ist ganz klar, aber unser Platz in Ägypten, wie das Jakobsplatz in Ägypten heißt, wir wollen die weltliche Ordnung auf jede nur mögliche Weise tolerieren, auch wenn sie nicht von Gott ist. In unserem Staat ist auch viel nicht von Gott. Ich will es tolerieren. Es gibt auch viel Böses. Ich meine, manchmal fragt man sich ja in der neulich, das ist die einfache Rundfunkzeitschrift angeguckt. Wenn ich richtig gezählt habe, waren es allein in einer Ausgabe 30 schmutzige Sexanzeigen drin. Und im einfachen Rundfunkprogramm, was ich sogar eine Zeitung beilege. Ich meine, irgendwo ist natürlich die Frage, wie lange will man das tolerieren, soll man Zeitung abbestellen oder so. Aber man kann ja die Welt nicht räumen. Ich brauche es ja nicht angucken. Ich kann ja drüber blättern. Verstehen Sie, was ich alles so meine? Ja, überall die Frage, wo habe ich noch teil? Mich überrascht es, wie der Jakob vor den Pharao kommt und ihn segnet. Hat mir zu denken gegeben. Nicht, dass damit er zu allem Ja sagt. Er hat sich nicht mit dem Bösen in Ägypten verbündet. Aber es ist was Schönes, dass von Christen eine Lebenskraft ausgeht, eine mutmachende Botschaft, eine, wir sind nicht die Miesepeter der Nation, wir sind auch nicht die Schreihälse, die überall rausschreien. Wenn sie dem Teufel nachgehen wollen, können sie natürlich Tag und Nacht bloß nur demonstrieren und schreien. Wir sind nicht da, um alle Übeltaten aufzuzählen, sondern wir sind da, um den Menschen etwas zu vermitteln vom lebendigen Gott. Und das hat mich schon beeindruckt, weil ganz Ähnliches auch im Neuen Testament drin steht, in Römer 13, seid Untertan der Obrigkeit. Christen sind nicht die, die alles behindern und alles blockieren. Auch Jeremia 29, suche der Stadt Bestes, diese Aufforderung an die Leute in Babel. Tut, was ihr könnt in diesem Platz, um dem Herrn zu dienen. 1. Petrus 2, Vers 13 ist auch noch, gerade im 1. Petrusbrief hat es ja manches. Auch wenn es ein gottloser Staat ist, und auch bei den ersten Christen war es ja der Nero-Staat, der sie verfolgt hat, haben sie doch in einer großen Würde und Anerkennung auch diese gottlose Regierung und Obrigkeit akzeptiert. Seid untertan aller menschlichen Ordnung, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Und diese Justiz etwa zur Zeit der ersten Christen war korrupt durch und durch. Aber Christen haben sich drunter gestellt und haben sie nicht recht geheißen. Sie verstehen, was ich meine. Sondern so wie man eben nicht wir die Protestierer sind. Es ist mir nicht ganz wohl, dass heute das so, auch mit dem Wort, wir sind Protestanten und da muss man hier und dort protestieren. Lasst uns ein gutes Zeugnis für den Herrn geben. Ich meine, Sie haben es verstanden an dem Beispiel Jakobs. Wie er zu Pharao kommt und ihn segnet und wie er ihm etwas sagt von der Kürze seines Lebens. Noch etwas ist interessant, diese Söhne Jakobs haben vor Pharao auf die Frage, welchen Beruf sie haben, haben sie gar nicht gesagt, was sie ja sagen. Und wir wollen teilhaben an der Bildung Ägyptens, wir wollen hier auch mitforschen und die Geheimnisse der Welt entdecken. Sie haben gesagt, wir sind Viehhirten. Sie haben fast tief gestapelt, da war sicher noch mehr drin. Sie wollten in Ägypten gar keine Karriere machen. Und sie dürfen das, ich freue mich immer wieder, wenn einer auch durch seine Begabungen Karriere macht. Aber schon interessant, dass sie einfach auch gar nicht dort dick aufgetragen haben, sondern sagten, wir wollen nur einen Platz haben, wo uns Gott leben lässt, wo wir wirken können. Ist ja schön, wie der Daniel dann plötzlich, ohne sein Zutun, der hat ja auch gesagt, ich will gar nicht das andere Essen essen. Ich möchte gar nicht bei der Prüfung, die da der babylonische König hat, groß herauskommen. Und der Herr gab ihm mehr Weisheit und Verstand. Das ist Sache Gottes, wo er uns erhöht. Aber wir wollen nicht an diesem Wettlauf teilhaben, wo wir uns selber aus uns etwas machen, sondern wir wollen ganz schlicht nur in einer Bescheidenheit sein. Und dann steht ja sogar da, dass der Pharao sagt, man soll diese Viehhirten über die Tiere vom Pharao setzen. Weil er gemerkt hat, da ist was drin. Also nicht die Hochstapelei ist ein Christenzeichen und die große Klappe, sondern etwas wirken. Und dann wird es sein, ob man Christen brauchen kann. Ich bin ja im Stuttgarter Westen in der Jugendarbeit aufgewachsen, da hatten wir so einen treuen Herrn Hasel, der war irgendwo in der Bank tätig und der war der Vorsitzende unserer Jugendarbeit. Und der hat bei jeder sich bietenden Gelegenheit uns jungen Leuten sagen können, es ist kein gutes Zeugnis für den Herrn Jesus, wenn ihr überall rumrennt, missionarisch, aber in eurem Beruf Versager seid. Das hat mir sehr geholfen in meiner Jugend. Ich habe ungern gelernt. Und so. Und das ist einfach wichtig. Einen Beruf ergreifen und in dem Beruf etwas wirken. Das sagt doch nicht, dass man missionarisch sein soll. Aber manchmal muss man junge Leute wieder auf den Boden der Tatsachen runterholen und sagen, denen war es auch nicht zu wenig, Hirtendienst zu sein. Und ich meine immer wieder, es ist eine Reife des christlichen Glaubens, wo jeder von uns auch die Straße kehrt und die Drecksarbeit tut, so arg lieb, wenn man da wieder nach dem Sommerabend die Abtrockner und Spüler sieht und alles. Ich sage, oh, der Herr, ich will dort meinen Platz tun, die wollen Hirten sein, sie wollen nichts anderes. Und dann merkt der Pharao und sagt, denen kann man was anvertrauen und die haben etwas zu tun. Gut, ich will da jetzt nicht mehr weiter drauf sprechen. Man könnte noch viel von der kurzen Wanderschaft unseres Lebens. Die Zeit meines Lebens ist reich. Wenig und böse ist die Zeit meines Lebens. Sehr interessant, wie alte Leute oft auf ihr Leben zurückblicken und das beurteilen. Und dieser sicher auch sehr faltenreiche Jakob mit seinem eingefallenen Gesicht, die Zähne waren sicher alle draußen, und wie er da vor dem Pharao steht, sicher ein junger Spund. Und wie er fragt, wer bist du eigentlich? Und dieser Jakob gibt ein Zeugnis von seiner Heimat und von seiner Zukunft. Und das ist schön. Ein wunderbares, mutmachendes, einladendes Zeugnis. Wir leben nur auf Zeit in der Welt. Und auch wunderbar, wie Gott all diese wirtschaftlichen Dinge in Ägypten führt, wie er das alles sorgt. Da haben wir noch was überschlagen von den Ägyptern und so weiter. Gott hat das alles in seiner Spannweite drin und wir dürfen uns diesem Herrn anvertrauen. Das ist was Mutmachendes für uns noch, der mit unserem Leben auch gehen will und der uns reich segnet.